Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über jeden, der heute Morgen hier ist, und ich freue mich selbst, hier zu sein. Für die Leute, die mich nicht kennen, sage ich so ein paar Takte zu mir. Mein Name ist genannt worden, aber der ist nicht so wichtig, Uli Hofius. Ich bin Mitarbeiter eines internationalen Missionswerks. Das Missionswerk heißt Open Air Campaigners. Und wie der Name Open Air sagt, machen wir vieles von dem, was wir machen, im Freien. Das heißt, missionarische Veranstaltungen auf Campingplätzen, an Badestränden, in Fußgängerzonen. Und ich habe heute Morgen gedacht, eigentlich sollten wir jetzt irgendwo am See sein, bei diesem fantastischen Wetter. Dann könnte auch gerne der Eismann kommen, hätte ich nichts dagegen. Aber es ist so, wenn man das Evangelium im Freien verkündigt, dann hört man bestimmte Dinge immer wieder. Und eines, was ich ziemlich oft höre, ist, dass Leute sagen, ich glaube ja an Gott, ja, und ich gehe auch in die Kirche. Aber ganz ehrlich, mit Jesus habe ich nicht so viel am Hut. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Und das kann man auch ganz plastisch erleben. Wie ihr das heute Morgen auch sehen werdet, mache ich vieles mit Pinsel und Farbe. Und ich habe ganz oft festgestellt, wenn man beispielsweise über Gott redet und den Namen Gottes an die Tafel schreibt oder malt, das lassen die Leute sich gerne gefallen. Man kann über Gott und die Welt reden. Genauso wie über Ackerbau und Viehzucht. Aber das Komische ist, wenn dann so der Name Jesus fällt, dann erlebt man ganz oft eine spannende Reaktion. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie wenn eine Bombe einschlägt, ja? Und die Leute verdrehen die Augen und gehen weg. Das ist eigenartig. Das ist eigenartig. Übrigens, es ist nicht nur der Name Jesus, der dieses auslöst. Es ist auch, wenn man über Begriffe redet wie Sünde. Oder wenn man über das Kreuz spricht. Und interessanterweise war das vor 2000 Jahren schon so. Und deswegen heißt es in der Bibel, das Wort vom Kreuz ist ein Skandal. Skandalon steht da im Griechischen. Ein Skandal für die Leute, die verloren gehen. Aber für die Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, ist es die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die es selig macht. Und deswegen freue ich mich so sehr über jeden, der heute Morgen hier ist. Und es ist tatsächlich so, es geht um die Mitte heute Morgen. Und ich möchte uns einige Verse vorlesen aus dem ersten Johannesbrief. Da heißt es in 1. Johannes Kapitel 5 von Vers 11 an. Gott hat uns ewiges Leben gegeben und wir erhalten dieses Leben durch seinen Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Wichtige Verse kann man noch zweimal lesen. Ich lese es nochmal. Gott hat uns ewiges Leben gegeben und wir erhalten dieses Leben durch seinen Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Ihr Lieben, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen heute Morgen. Weil ich weiß, dass so kleine Geschichten sich manchmal ganz gut bei uns einbringen. Und dazu mache ich jetzt ein paar Pinselstriche. Und die Geschichte, die ich euch erzählen möchte heute Morgen, ist die Geschichte von einem reichen Mann. Ich gebe zu, sein Reichtum sieht man mir jetzt nicht unbedingt an, aber glaubt mir es einfach, es ist ein reicher Mann. Und dieser reiche Mann, von dem ich euch erzählen möchte, war ein begeisterter Kunstliebhaber. Und weil er genügend Knete zur Verfügung hatte, sammelte er alle möglichen wertvolle Kunstwerke und vor allen Dingen war er ziemlich fixiert und spezialisiert auf Gemälde. Und in seiner fantastischen Villa, da hängen Werke von Raphael, von Rembrandt, von Picasso. Und er war stolz auf seine fantastische, kostbare Sammlung. Und ganz oft kam es vor, dass er zusammen mit seinem Sohn vor diesen Gemälden saß und sie bewundert haben, und es hat sie inspiriert, für ihr Leben diese Gemälde, diese Meisterwerke zu bewundern. Als dann irgendwann der Vietnamkrieg ausbrach, wurde zum Schmerzen des Mannes der Sohn eingezogen und er musste Soldat werden. Und als Soldat war er ein sehr mutiger Mensch. Und während er einem seiner Kameraden an der Front das Leben rettete, wurde dieser junge Mann von einer Kugel getroffen und starb. Als den Vater diese Nachricht erreichte, brach eine Welt für ihn zusammen. Denn sein Sohn war sein Ein und Alles. Und sein Lebenswille war dahin. In dem Bewusstsein, mein Sohn kommt nicht zurück aus Vietnam. Einige Monate später, es war kurz vor Weihnachten, klopfte es an die Tür seines Hauses. Und als dieser Mann die Tür öffnete, stand ein junger Mann vor ihm mit einem großen Paket in seinen Händen. Und dieser junge Mann stotterte ein bisschen rum und es fiel ihm schwer zu sagen, was er sagen wollte. Aber er sagte: Sie kennen mich nicht, aber ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Leben hingegeben hat. Er hat an diesem Tag mein Leben gerettet, als er mich, weil ich verletzt war, zurückholte hinter die Front. Er brachte mich in Sicherheit. Und während Ihr Sohn bemüht war, mich in Sicherheit zu bringen, traf ihn eine Kugel mitten ins Herz. Und er war auf der Stelle tot. Er war ein guter Freund. Und er hat viel erzählt von Ihnen und er hat viel erzählt von Ihrer Liebe zur Malerei. Und dann hielt dieser junge Mann dem Vater dieses große Paket entgegen. Und er sagte: Ich weiß, dass was ich Ihnen hier jetzt überreiche, nicht viel ist. Und ich bin auch wirklich kein großer Künstler. Aber ich denke, Ihr Sohn wird es so wollen, dass Sie dieses Bild bekommen, das ich gemalt habe. Und der Vater öffnete das Paket. Und als er es öffnete, traute er sein Auge nicht. Denn dieses Bild, ein schlichtes, einfaches Bild, war ein Bild von seinem Sohn. Der Vater staunte darüber, wie dieser Soldat sogar die Persönlichkeit seines Sohnes in diesem Porträt festgehalten hatte. Der Vater war ganz besonders von den Augen angetan. Und seine Augen füllten sich mit Tränen, als er dieses Bild sah. Und er dankte diesem jungen Mann und wollte diesen jungen Mann bezahlen für dieses Gemälde, aber der junge Mann sagte: Oh nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Denn ich kann mit allem Geld nicht zurückzahlen. Sie können mit allem Geld nicht zurückzahlen, was Ihr Sohn für mich getan hat. Dieses Bild ist ein Geschenk an Sie. Nun hängte dieser Vater das Porträt in einen besonderen Raum seiner Villa. Und immer wenn Besuch kam, dann zeigte er seinen Gästen dieses Bild zuerst, bevor er all die anderen kostbaren Bilder zeigte. Einige Zeit später starb dieser Mann. Und es sollte eine große Versteigerung aller wertvollen Gemälde geben. Viele Kunstsammler und einflussreiche Leute kamen zusammen und waren in gespannter Erwartung, diese schönen, fantastischen Gemälde zu sehen. Und vielleicht sogar eines dieser Gemälde für die eigene Sammlung zu ersteigern. Als die Bilder aufgerufen wurden, wurde zuerst das Bild vom Sohn zur Versteigerung gebracht. Und der Leiter der Auktion sagte: Wir starten die Versteigerung mit dem Porträt seines Sohnes. Wer bietet zuerst? Es war ganz still im Raum. Aber dann rief eine Stimme von ganz hinten: Wir wollen die berühmten Werke sehen. Dieses Bild interessiert keinen. Lassen Sie es aus. Aber der Versteigerer blieb hartnäckig und fragte: Ist jemand da, der für dieses Bild bietet? Und er rief in den Raum: Wer bietet $100? Und wieder hörte man eine ärgerliche Stimme, die rief: Wir sind nicht gekommen, um dieses Bild zu sehen. Wir wollen die Van Goghs sehen und die Rembrandts. Machen Sie vorwärts und kommen Sie doch endlich bitte zu den wirklich großartigen Kunstwerken. Aber der Versteigerer ließ sich nicht beirren. Immer wieder rief er: Der Sohn, der Sohn, wer nimmt den Sohn? Und endlich, endlich meldete sich von ganz hinten eine Stimme. Und der Mann, der sich meldete, war niemand anderes als der Gärtner dieses reichen Mannes. Und der Gärtner dieses reichen Mannes sagte: Ich biete $10 für das Bild. Er war kein wohlhabender Mann. Viel konnte er nicht ausgeben für dieses Gemälde. Und der Auktionär fragte: Wer bietet $20? Aber niemand rührte sich. Die Menge der Leute wurde langsam ungeduldig. Sie kamen eben nicht wegen dem Bild des Sohnes. Sie wollten viel größere Investitionen tätigen für die bekannten und wirklich wertvollen Gemälde. Und schließlich rief der Versteigerer: $10 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Das Bild ist verkauft für $10. Jetzt lassen Sie uns doch endlich, endlich, endlich zu den echten Kunstwerken kommen, rief ein Mann. Aber der Versteigerer legte seinen Hammer nieder und sagte: Es tut mir leid, die Versteigerung ist zu Ende. Ja, wie bitte? Was ist denn mit all den anderen Gemälden? Es tut mir leid, sagte der Versteigerer. Als ich berufen wurde, diese Versteigerung zu leiten, wurde mir der letzte Wille des Besitzers mitgeteilt. Und ich durfte diesen Willen nicht vor der Versteigerung bekannt geben. Der Mann, dessen Bilder angeboten wurden, hat eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung dieses Mannes finden wir in seinem Testament. Und dieses Testament beinhaltet, dass wer auch immer dieses Bild erwerben würde, das Bild vom Sohn, der würde seinen ganzen Besitz einschließlich aller Kunstwerke miterben. Das war die Entscheidung dieses Vaters. Und das Großartige ist, ohne es zu ahnen, hat der Gärtner die richtige Entscheidung getroffen. Und dadurch, dass er den Wert des Sohnes erkannte, hat er im Prinzip, wie wir hier vorne sehen werden, alles gewonnen. Alles gewonnen. Gott sandte seinen Sohn. Und ich glaube, ihr versteht die Parallele zu dieser Geschichte. Gott sandte seinen Sohn vor circa 2000 Jahren in diese Welt. Und der Sohn Gottes lag als wahrer Mensch in der Futterkrippe, dort im Stall von Bethlehem. Und er kam, um schlussendlich am Kreuz von Golgatha zu sterben. Und er starb am Kreuz für sie und für mich. Er starb für unsere Schuld. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war wahrer Gott. Oder besser gesagt, ist wahrer Gott. Und als wahrer Gott ist er jetzt zur Rechten des Vaters, um Wohnungen vorzubereiten im Himmel. Ähnlich wie die Botschaft des Versteigerers ist auch Gottes Botschaft heute. Und Gottes Botschaft lautet, der Sohn, wer nimmt den Sohn? Und nun wollen wir ein bisschen darüber nachdenken. Gott ist bereit, alles zu geben, demjenigen, der den Wert seines Sohnes erkennt. Die Bibel sagt, das Bild des Sohnes, und das ist schon ein alttestamentlicher Text, zeigt nichts Großartiges, zeigt nichts Prächtiges, zeigt nichts Schönes. Er wird sogar von den Menschen verachtet werden, findet sich schon im Alten Testament. Ein verachtenswertes Bild. Aber wer immer den Sohn nimmt, bekommt das ganze Erbe. Wer immer den Sohn nimmt, darf wissen, dass er eines Tages nach seinem Tod bei Gott sein kann in der Herrlichkeit. Am Anfang habe ich diesen Text aus 1. Johannes Kapitel 5 gelesen. Wie hieß es dort? Gott hat uns ewiges Leben gegeben und wir erhalten dieses Leben durch seinen Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Und in Ergänzung lese ich einen anderen Text aus dem Römerbrief. In Römer 8, Vers 32 heißt es, Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Und es ist tatsächlich so, die Zahl der Menschen, die zwar behaupten, an Gott zu glauben und gewissermaßen auch religiös sind, aber mit Jesus nichts anfangen können, ist riesig. Das sind manche Menschen, die betonen, dass sie jeden Morgen und jeden Abend beten und mit Gott reden. Manche Leute sagen, das Gespräch mit Gott, das Gebet, das gibt mir Kraft für den Alltag. Und dennoch habe ich mit Jesus nichts am Hut. Beten. Das klingt einerseits sehr positiv. Und dennoch ist das höchst gefährlich. Es ist positiv. Warum? Weil es von einem gewissen Respekt zeugt von Gott. Und leider ist es so, dass viele Menschen heute keinen Respekt mehr haben vor Gott und vor geistlichen Dingen. Und die Bibel fordert uns auch auf, dass Gott verehrt werden soll. Gott soll geliebt werden. Gott soll in Ehrfurcht angebetet werden. Und ich glaube, Gott hört auch diese Gebete, ganz bestimmt. Die Bibel sagt, Gott lässt seinen Regen auf Gerechte und Ungerechte gleichermaßen fallen. Seine allgemeine Gnade gegenüber der Schöpfung bedeutet, dass viele Menschen, die ihn nicht kennen, doch gewissermaßen seine Güte auf vielfältige Art und Weise erleben. Er ist eine Kraft in schwierigen Zeiten. Und es ist tragisch, dass unsere Gesellschaft, auch unser Volk, immer gottloser wird. Dann ist es gut und erfreulich, dass Menschen Respekt haben vor Gott. Aber wisst ihr, die andere Sache ist, es ist eben gefährlich. Gefährlich ist es nämlich, wenn man dabei stehen bleibt. Im Grunde ist sich jeder Mensch in seinem tiefsten Innern der Existenz Gottes bewusst. Das sagt die Bibel ganz deutlich, dass jeder Mensch die Intuition hat, das Innenwissen hat, dass da ein Gott existieren muss. Auch wenn die Vorstellungen darüber sehr unterschiedlich sind. Manche reden vom höheren Wesen. Der frühere Pastor Wilhelm Busch aus Essen hat einmal gesagt, ein höheres Wesen ist eine Katze auf dem Dach. Nee, darum geht's nicht. Jakobus, ein Halbbruder Jesu, ein Sohn von Josef und Maria. Dieser Jakobus hat in seinem Brief einmal etwas Interessantes geschrieben. Er hat geschrieben, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben die Dämonen auch. Und sie zittern vor Angst. Ihr Lieben, selbst der Satan, der Gegenspieler Gottes, glaubt an die Existenz Gottes. Und das sagt uns doch schon, dass der Glaube an die Existenz eines Gottes nicht ausreicht. Auch regelmäßiger Kirchgang, Gebet, das ist eine gute Sache. Auch das Bemühen um ein anständiges Leben, aber das bringt uns nicht weiter. Tatsache ist, es ist unmöglich, an Gott zu glauben und nicht durch den Glauben an Jesus Christus zu ihm gelangen. Glaube an die Existenz Gottes bringt uns nicht in den Himmel. Denn Gott hat einen anderen Weg gewählt. Die unausweichliche Person in der gesamten Schöpfung ist Jesus Christus. Ist Jesus Christus. Der Sohn Gottes. Und es ist unmöglich, Gott den Vater zu haben in seinem Leben, wenn man nicht den Sohn hat. Matthäus 11, Vers 27 sagt, da spricht der Herr Jesus Christus. Er sagt, mein Vater hat mir alle Macht übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand den Vater, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Jesus Christus, wahrer Gott. Nur wer den Sohn Gottes wirklich kennt und zu ihm gehört, kennt auch den Vater. Seht ihr, Jesus, wahrer Gott, er war eben nicht nur Mensch, so wie viele ihn sehen als ein, was weiß ich, Wunderheiler, eine einflussreiche Persönlichkeit oder was auch immer. Er war nicht nur ein großer religiöser Führer. Die Bibel sagt eben, dass er Gott in Menschengestalt war. Ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Ich weiß, das ist ungeheuer schwer zu verstehen. Aber es ist dennoch wahr. Gott kam in die Welt und lebte in der Person Jesus Christus, mitten im Weltgeschehen. Meine lieben Freunde, wollt ihr wissen, wie Gott ist? Wollt ihr wissen, wie Gott ist? Dann gibt es nur eine Möglichkeit, das zu erfahren. Schaut euch Jesus Christus an, denn er war Gott in Menschengestalt. Und wenn Politiker, wie wir es gerade in unseren Tagen immer wieder hören, oder Sportler oder irgendwelche Stars und Sternchen von einer höheren Macht reden, die ihnen Kraft verleiht, ohne an den Sohn Gottes zu glauben, so ist das in allerletzter Konsequenz leere Götzenanbetung und ein dämonischer Glaube, weil er nämlich in die Irre führt. frommes Gerede erweckt so oft den Anschein von Religiosität und Glauben. Aber ohne den Sohn Gottes ist das eine ganz gefährliche Selbsttäuschung. Die Bibel sagt es klar und deutlich, Vater und Sohn gehören zusammen. Man kann nicht den einen haben ohne den anderen. Entweder man hat den Vater mit und durch den Sohn, oder man hat im Endeffekt nichts. Jesus kam, um uns aus unseren Sünden zu retten. Und wir brauchen ihn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat auch das Leben. Was heißt das denn nun? Das ist viel mehr als diese einfache Formel, die wir so raushören können. Ja, wer hat, der hat. Ist ja so eine Redewendung, die gebrauchen wir ziemlich oft. In der Regel geht es dabei um Geld und Reichtum. Ja, wer hat, der hat. Hast du gesehen, dass die Nachbarn schon wieder ein neues Auto haben? Ja, wer hat, der hat. Und den Urlaub auf den Malediven können die sich auch leisten. Wer hat, der hat. Bei ihnen spielt ja Geld keine Rolle. Ich sage es ja immer, wer hat, der hat. In dieser Redewendung geht es ums Haben. Zweimal steckt dieses Wörtchen hat in dieser Redewendung. Und dabei stimmt die Formel längst nicht immer. Denken wir an unsere kleine Geschichte. Da war dieser reiche Kunstliebhaber, ja, der sich die kostbarsten Gemälde leisten konnte. Und doch starb er schlussendlich am gebrochenen Herzen. Und so müssen wir feststellen, wer hat, der hat noch lange nicht. Es kommt nicht darauf an, wie viel Knete wir haben. Es kommt nicht darauf an, was wir uns leisten können. Es kommt auch nicht darauf an, dass wir Mitglied in irgendeiner Kirche oder christlichen Gemeinde oder was auch immer sind. Es kommt nicht an auf die Spendenquittung für Brot für die Welt oder für was auch immer, die wir in der Tasche mit uns rumtragen. Wer hat, der hat noch lange nicht. Aber in einer Hinsicht stimmt dieser Satz. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Was bedeutet das denn nun, den Sohn zu haben? Es bedeutet viel mehr, als ich heute Morgen in einer Predigt sagen kann. Aber ich will nur fünf Dinge nennen. Fünf Dinge, die wir in Jesus Christus haben. Es ist doch so, ihr Lieben. Haben hat immer mit Besitz zu tun. Haben hat mit Besitz zu tun. Und ich darf bezeugen, Jesus ist mein wertvollster Besitz. Seit ich Jesus kenne, seit ich ihn in meinem Leben habe, weiß ich, dass er der größte Schatz im Himmel ist. Und die Bibel sagt, es ist ein Schatz, den weder Motten noch Rost noch Tod noch Wirtschaftskrisen oder was auch immer fressen können. Was für ein Schatz! Hast du diesen Schatz? Kannst du sagen, ich habe Jesus als meinen wertvollsten Besitz? Eine moderne Bibelübertragung übersetzt Psalm 73, Vers 25 so. Da heißt es, wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Der wertvollste Schatz, der wertvollste Besitz. Ein zweites. Haben hat auch immer zu tun mit Anhaben. Ich weiß, ihr habt euch heute Morgen alle richtig schick gemacht, ja? Für den Gottesdienst. So wie man sagt, sie hat ein schönes Kleid. Er hat schicke Schuhe, er hat einen schicken Anzug, was auch immer, ja? Haben hat zu tun mit dem, was wir anhaben. Und ich meine jetzt nicht die Klamotten, die du heute Morgen aus dem Schrank geholt hast, sondern ich meine was anderes. Der Kolosserbrief spricht darüber, dass wir unsere alten Klamotten bei Jesus ablegen dürfen. Und wenn da von den alten Klamotten die Rede ist, ja, dann ist damit der alte Mensch mit seinen Gewohnheiten gemeint. Da ist der Mensch gemeint mit seinem Zorn, mit seinen Wutanfällen, ja, wo wir manchmal ausrasten können. Der alte Mensch mit seiner Boshaftigkeit, mit Beleidigung, Verleumdung und Lüge. Das sind die Dinge, die uns ankleben, seien wir doch ganz ehrlich. Ich habe gesagt, wer Gott kennen will, muss auf Jesus schauen. Und dann stellen wir ganz schnell fest, das Leben Jesu sah so ganz anders aus als unser Leben. Es klebt uns an, dass wir Dinge in unserem Leben haben, von denen wir nur allzu gut wissen, es ist nicht richtig, es ist nicht gut. Das ist, was der Kolosserbrief als den alten Menschen bezeichnet. Und dann sagt er, diese alten Klamotten, das, was dir selbst nicht an dir gefällt, ja, das darfst du ablegen. Wo ablegen? Ablegen vom Kreuz. Da darfst du es dem bringen, der am Kreuz für dich starb. Leg's ab bei ihm und zieh den neuen Menschen an. Und es ist so, wie die Bibel sagt. Wenn jemals Christus in seinem Leben hat, ist er eine neue Kreatur, ist eine völlige Neuschöpfung. Das Alte ist vorbei. Es zählt nicht mehr. Es ist alles neu geworden. Sehnst du dich nach neuen Klamotten? Mein Tipp ist, geh nicht zu C&A. Kannst du bei anderer Gelegenheit gerne machen. Aber wenn es um den neuen Menschen geht, den findest du nur am Kreuz. Wie dankbar bin ich, dass ich in jungen Jahren diese Entscheidung getroffen habe und ein neuer Mensch sein darf seither. Wenn wir unsere alten Klamotten bei ihm ablegen, dann haben wir eine völlig neue Identität. Wenn wir ihm unsere geistlichen Defizite bekennen, macht er unser Leben komplett neu. Das Dritte. Haben ist auch das, was ich bei mir trage. Gut, mein Portemonnaie habe ich nicht in der Tasche, liegt im Auto. Mein Autoschlüssel liegen da vorne. Haben ist das, was ich bei mir trage. Wir kennen das ja. Ne? Wenn wir verreisen, ist die Frage, habe ich die Tickets? Habe ich den Pass? Habe ich das Portemonnaie? Das sind doch Dinge, die sind wichtig für unsere Reise. Aber seht, wenn es um die Reise des Lebens geht, und das ist eben nicht die Reise auf die Malediven, wenn es um die Reise unseres Lebens geht, dann kommt es darauf an, dass wir den Sohn Gottes in unserem Leben haben. Nur so kommen wir ans Ziel. Nur so dürfen wir wissen, dass wir eines Tages bei ihm sind in der Ewigkeit. Und das Vierte. Haben, das beschreibt auch eine enge, liebevolle Beziehung zu jemandem. Kürzlich hatte ich ein anderes interessantes Gespräch. Und ich fragte diese junge Frau, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du eine Beziehung zu Jesus? Und sie schaute mich an und sie überlegte kurz und dann sagte sie, manchmal habe ich eine Beziehung zu Jesus. Und mir fiel nichts anderes ein, als ihr zu sagen, was würdest du denn von mir denken, wenn ich sage, manchmal bin ich verheiratet. Ich trage den Ring an meinem Finger, der das äußere Zeichen ist dafür, dass ich verheiratet bin, ja. Aber nicht der Ring macht mich zum Ehemann. Was macht mich zum Ehemann? Dass meine Frau Ja gesagt hat zu mir. Warum auch immer. Und dass ich Ja gesagt habe zu ihr, das weiß ich eher. Seit der Zeit sind wir verheiratet. Was würde man denken, wenn man hört, manchmal bin ich verheiratet. Was für ein Quatsch. Es kommt darauf an, dass wir eine tiefe, innige Beziehung zu Jesus haben. Und das Fünfte, haben spricht auch vom Aufbewahren. Was habe ich nicht alles zu Hause, ja? Das sind die Dinge, die wir irgendwann von Reisen mitgebracht haben. Das sind irgendwelche Dinge, die stehen in der Vitrine, die an unsere Freunde erinnern. Aber genauso gibt es Dinge, die ich mit Jesus erlebt habe. Die Erfahrungen, die ich mit Jesus gemacht habe. Die Erinnerungen, die mir keiner rauben kann. Das kann ganz praktisch so aussehen, dass an einer bestimmten Stelle wir irgendwas in der Bibel unterstrichen haben und vielleicht haben wir sogar ein Datum daneben geschrieben. Und diese Stelle in der Bibel erinnert uns daran, wie wir in einer ganz besonders heiklen Situation Gott erlebt haben, seine Bewahrung, seinen Schutz, seine Liebe, seine Freundschaft. Das gehört zu den Dingen, die wir aufbewahren dürfen in unseren Herzen. Von der Mutter Jesu, von Maria heißt es, sie bewegte die Worte in ihrem Herzen. Das hat sie nicht mehr losgelassen. Sie hat es immer wieder umgedreht, ja? Umgedreht. Sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Große Erfahrungen, kleine Erfahrungen, die uns niemand rauben kann. Aber das kann auch das Essen im Kühlschrank sein. Was für ein Geschenk, das Gott uns treu versorgt. Das kann das Brennmaterial im Keller sein. Das, was Vorsorge für die Zukunft ist. Und der Glaube an Jesus Christus ist die herrliche Gewissheit, dass Gott für uns Vorsorge getroffen hat. Und deswegen ist Christsein, deswegen ist christlicher Glaube nicht nur so eine momentane Hoffnung oder eine momentane Freude über Jesus Sohn, Gefühlsaufwallung, ja? Sondern es ist eine nachhaltige Kraft. Und sie will durch das ganze Leben hindurchwirken, über den Tod hinaus. Es ist so spannend, im Neuen Testament zu lesen. Es ist so spannend zu sehen, wie Menschen eine Begegnung mit Jesus hatten. Ob es die Jünger waren, die Jesus gerufen hat, ja? Und die irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo sie sagen mussten, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Nur bei dir sind Worte des ewigen Lebens. Es ist so spannend, wie er einer Maria Magdalena begegnete. Und sie befreit hat, innerlich befreit hat von allen Bindungen und die Hoffnung auf die Herrlichkeit bei ihm gegeben hat. Es ist so spannend, wie Jesus einem Menschen begegnet, ja? Der Zachäus hieß, ein Zollbeamter, verachtet von den Leuten, weil er ja ziemlich klebrige Finger hatte. Das Geld blieb immer an seinen Fingern kleben. Und deswegen hassten sie ihn. Aber er sehnte sich nach einem neuen Leben. Und in dieser Sehnsucht kletterte er auf einen Baum, weil er Jesus sehen wollte. Ja? Der Kerl war ein bisschen zu kurz geraten. Und dann schaute Jesus ihn an, sah ihn oben in seinem Baum und sagte, komm runter, Junge. Ich möchte in dein Haus kommen. Ich möchte in dein Leben eintreten. Ich möchte dein Leben neu machen. Und dieser Zachäus bekam ein völlig neues Leben. Da war noch ein Zöllner. Matthäus hieß er, mit Zweitnamen Levi, ja? Und Jesus ist ihm begegnet und hat ihn gerufen, in seine Nachfolge gerufen. Und er erlebte, dass Jesus auch sein Leben neu macht. Er war so fasziniert von Jesus, dass er sich hingesetzt hat und hat ein Buch geschrieben über Jesus. Das kennt ihr. Wir nennen das Matthäus-Evangelium, ist ein Teil der Bibel. Aber es waren eben nicht nur Randpersonen der Gesellschaft, nicht nur Prostituierte, nicht nur Oberzöllner mit klebrigen Fingern, die Jesus erreichte. Es waren auch die Leute, die sich für absolut fromm hielten. Und alle Regeln kannten, genau wussten, wann man im Gottesdienst aufstehen muss und wann man sich wieder hinsetzen muss, ja? Und alle frommen Sprüche auswendig kannten. Einer von denen hieß Nikodemus. Und er merkte, mich bringt das nicht weiter. Und er sagte, in der Nacht, weil es ihm wahrscheinlich peinlich war, in der Öffentlichkeit zu Jesus zu gehen. Er sagte, was muss ich denn tun? Und Jesus gab ihm diese Antwort. Du musst ein neuer Mensch werden. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst eine neue Kreatur werden. Dann kannst du sagen, wer hat, der hat. Wer Jesus hat, hat das ewige Leben. Es ist so spannend zu sehen, wie Jesus Menschenleben verändert hat. Bei der Kreuzigung Jesu war dieser Nikodemus dabei. Und er blieb nicht passiv, weil er Jesus und seinen Wert kennengelernt hatte. Ihr Lieben, wer hat, der hat. Wer Jesus hat, so sagt die Bibel, hat Hoffnung als Anker für seine Seele. Warum also Jesus? Ganz einfach. Weil er Gott ist. Weil er mit unserer Schuld ans Kreuz ging. Weil er den Tod besiegt hat. Weil er der Retter ist. Weil er der einzige Weg zum ewigen Leben ist. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wie hatte der Auktionär so gerufen? Der Sohn, wer nimmt den Sohn? Und das ist Gottes Frage an dich heute Morgen. Der Sohn, wer nimmt den Sohn? Hast du Jesus in deinem Leben? Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der sich vielleicht nicht sicher ist, habe ich diesen Schritt getan? Habe ich Jesus in meinem Leben? Habe ich den, von dem die Bibel sagt, es ist in keinem anderen Namen Heil? Kein anderer Name? Nicht Leo 14? Nicht Maria? Nicht irgendwelche Heiligen? Nein, es ist in keinem anderen Namen Heil als in dem Namen Jesus Christus. Und wenn du nicht sicher bist, dass du den Sohn Gottes in deinem Leben hast, dann darf ich dir sagen, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Mit folgenden Worten können Sie, kannst du den Sohn Gottes einladen, in dein Leben zu kommen, indem du betest, Herr Jesus Christus, ich sehe ein, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich will mich von der Sünde abwenden und bitte dich, dass du in mein Leben eintrittst. Du sollst von nun an mein Retter und der Herr meines Lebens sein. So könnte ein Gebet lauten. Und ich will es ganz praktisch machen heute Morgen. Ich werde jetzt dieses Gebet noch einmal sprechen. Und wir verneigen uns dabei, wir schließen unsere Augen. Und wer immer es möchte, weil Gott zu ihm gesprochen hat heute Morgen, kann das Gebet in seinem Herzen mitsprechen. Und deswegen mache ich Sprechpausen, dass wir das in Gedanken wiederholen können. Es kommt nicht darauf an, dass wir es laut aussprechen. Es kommt nicht darauf an, dass wir eine bestimmte Haltung einnehmen. Gott ist nicht interessiert an der Position unseres Körpers, sondern an der Haltung unseres Herzens. Wir wollen beten. Und wenn es dein Anliegen ist, kannst du jetzt mitbeten. Herr Jesus Christus, ich sehe ein, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich will mich von der Sünde abwenden und bitte dich, dass du in mein Leben eintrittst. Du sollst von nun an mein Retter und der Herr meines Lebens sein. Amen. Und wer das heute Morgen in seinem Herzen mitgebetet hat, da lade ich gerne zu einem Gespräch ein. Das kann mit mir sein, das kann mit irgendeinem Mitglied oder Mitarbeiter dieser Gemeinde sein. Aber es ist immer gut, mit Leuten das festzumachen, wenn man solch eine Entscheidung getroffen hat. Das sagt die Bibel auch. Die Bibel sagt nämlich, wer von Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der soll gerettet werden. Und die Chance, es mit deinem Mund zu bekennen, hast du heute Morgen.